Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Sina Fröndrich, herzlich willkommen. Die ersten Januartage, die werden normalerweise auch fürs Shoppen genutzt. Einige Preise sind reduziert, Gutscheine von Weihnachten werden eingelöst. In diesem Jahr aber startet der Einzelhandel anders ins Jahr. Die Shoppingmeilen sind leer, Geschäfte bleiben pandemiebedingt geschlossen. Wir wollen die leeren Fußgängerzonen nutzen und in dieser Woche fragen, welche Perspektive haben Innenstädte abseits von Geschäften? Können sie mehr sein als Konsummeilen? Dass Innenstädte reine Konsummeilen sind, das war nicht immer so, sagt etwa der Wirtschaftshistoriker Christian Kleinschmidt.
Vor dem Ersten Weltkrieg geht das los, also dass auch das Einkaufen schon ein Erlebnis wird. Und dazu tragen die großen Kaufhäuser bei.
Warenhäuser machten das Einkaufen zum Erlebnis, mehr zu diesen Anfängen zum Thema Innenstadt in dieser Sendung. Außerdem zum Start der neuen Autobahngesellschaft hakt es bei der IT. Auch das ein Thema in Wirtschaft und Gesellschaft. Bleiben Schulen länger geschlossen? Wie lang? Wann dürfen Geschäfte, Theater, Museen wieder öffnen? Morgen beraten Bund und Länder darüber. Medienberichten zufolge könnten die Maßnahmen bis Ende Januar verlängert werden. Und es geht auch darum, ob die Einschnitte vielleicht noch verschärft werden. Ob das Land weiter heruntergefahren wird, Stillstand, weniger Verkehr. All das, das wirkt sich auch auf das Klima aus. Und es gibt eine erste Berechnung, die zeigt, 2020 hat Deutschland weniger Treibhausgase ausgestoßen. Wegen der Pandemie wurden die deutschen Klimaziele tatsächlich erreicht, vor allem weil weniger Strom verbraucht wurde. Aber nachhaltig wird das vermutlich nicht sein. Theo Gers über die Folgen der Pandemie für die Treibhausgase.
Eigentlich war das deutsche Klimaschutzziel für 2020 schon abgeschrieben. 40% weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990. Doch dann kamen Corona, die Einbrüche in der Wirtschaft und ein dadurch sinkender Energieverbrauch. Unterm Strich hat all dies Deutschland doch noch über das Einsparziel gehievt. Der Ausstoß an Treibhausgasen lag 2020 um 42,3% unter dem Wert von 1990. Für Patrick Greichen von der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende gleichwohl ein Wert mit einem deutlichen Schönheitsfehler.
2/3 davon sind Corona-bedingt, nur 1/3 sind echte Emissionsminderungen. Wir liegen jetzt also bei minus 42,3% Treibhausgasemissionen unter 1990 und ohne Corona wären es minus 37,8% gewesen. Mit anderen Worten, das 2020er Ziel hätten wir ohne Corona nicht erreicht.
Vom Himmel gefallen sei die Entwicklung aber auch nicht, betont Umweltministerin Svenja Schulze. Die CO2-Emissionen seien schließlich schon seit 3 Jahren im Sinkflug. Das sei für den Klimaschutz ein klar positiver Trend, zu dem auch die Politik beigetragen habe. Doch die Schönheitsfehler bleiben. Wird der Corona-Effekt herausgerechnet, hinken der Verkehrs- und der Gebäudesektor beim Klimaschutz weiter hinterher. Der CO2-Ausstoß sinkt faktisch nur im Energiesektor, wo hohe Preise für CO2-Zertifikate im europäischen Emissionshandel die Kohleverstromung immer unattraktiver machen. Wenn dann noch, wie geschehen, der Stromverbrauch wegen der Pandemie sinkt und die Erneuerbaren zulegen, beschleunigt dies den Kohleausstieg und drückt den CO2-Ausstoß, im letzten Jahr allein um 80 Millionen Tonnen. Im neuen Jahr dürfte sich dies allerdings nicht wiederholen. Ein Überwinden der Pandemie, ein Wiederanspringen der Wirtschaft, all dies dürfte über mehr Verkehr und einen höheren Energieverbrauch auch den Ausstoß an Treibhausgasen wieder steigen lassen. Dabei müsste dieser Ausstoß weiter sinken, und zwar auch ohne Corona, betont Patrick Greichen. Und sein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Ausbau der Stromproduktion aus Wind und Photovoltaik.
Der Ausbau der Erneuerbaren ist weit hinter dem Plan. Wir müssten den erneuerbaren Ausbau verdoppeln bis verdreifachen. Aktuell sind wir da noch lange nicht.
Heißt übersetzt, Deutschland, das bis 2030 seinen CO2-Ausstoß noch einmal um 15 Prozentpunkte auf dann minus 55% senken will, hinkt dem Reduktionspfad weit hinterher. Und das Problem wird eher größer als kleiner. Denn im Dezember beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EU, auch in Europa mehr für den Klimaschutz zu tun. Bis 2030 soll auch EU-weit der Ausstoß von CO2 nun um 55% sinken. Und da Deutschland im Rahmen der europäischen Lastenverteilung mehr leisten kann als ärmere EU-Staaten, etwa aus Osteuropa, sieht die Rechnung von Patrick Greichen so aus.
Wir müssen mehr Klimaschutz machen.
Patrick Reichen war das im Beitrag von Theo Gerst, die Pandemie und die Folgen für das Klima. Die Innenstädte, die sind zurzeit ziemlich leer, Geschäfte bleiben geschlossen, vor allem auf den reinen Konsummeilen in größeren Städten, da ist es still in diesen Tagen. Wir nutzen diese Stille und fragen in dieser Woche, wie könnten sich solche Konsummeilen wandeln, wie könnten sich Innenstädte generell verändern, kann Innenstadt mehr als Konsum? Darauf schauen wir und zum Serienstart, da blickt Ludger Fittgau zunächst zurück, denn die Wirtschaftsgeschichte, die zeigt, reine Konsummeilen gibt es eigentlich noch gar nicht so lange.
Die Entwicklung, dass Innenstädte hierzulande weitgehend zu reinen Einkaufszonen wurden, begann bereits in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg. Damals entstanden etwa die ersten Kaufhäuser modernen Typs. So eröffnete Theodor Althoff 1904 in Dortmund am Westen Hellweg das damals größte Warenhaus Westfalens mit 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 500 Mitarbeitern. 1920 fusionierte die Theodor Althoff AG mit der Rudolf Karstadt AG. Professor Christian Kleinschmidt, Leiter des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Marburg.
Vor dem Ersten Weltkrieg geht das los, also dass auch das Einkaufen schon ein Erlebnis wird. Und dazu tragen die großen Kaufhäuser bei, weil sie eben ja viele Funktionen miteinander vereinen. Es gibt jetzt nicht mehr nur die Spezialeinzelhandelskaufhäuser, wo man einkaufen kann, sondern man bekommt alles unter einem Dach. Und unter diesem Dach gibt es auch gewisse, sozusagen, Erlebniswelten. Ich habe mich daran erinnert, ein Foto gesehen zu haben von Althoff. Da sieht man die Teppichabteilung. Das sieht aus wie auf einem Basar in Istanbul.
Bereits in diesen ersten Kaufhäusern vor fast 120 Jahren sei das Einkaufen regelrecht inszeniert worden, betont der Wirtschaftshistoriker. Mit integrierten Restaurants und Cafés. Zum Angebot gehörten nicht zuletzt exotische Waren aus europäischen Kolonialgebieten.
Man kann es an der Werbung ablesen, dass Produkte, also Kolonialwaren, die natürlich auch in den Kaufhäusern verkauft wurden, Kaffee, Kakao, Zucker und so weiter. Wenn man die Produkte und die Verpackung sich heute anschaut, dann ist das eine sozusagen Widerspiegelung der Kolonialgeschichte. Das sind vor allen Dingen Kakao, Kaffee, Tee, also alle die Waren, die aus Ostasien, aus Afrika kamen. Und das wollte man den Kunden über die Werbung vermitteln.
Genau im Jahr 1920, als Althoff und Karstadt fusionierten, eröffnete der Kaufmann Friedrich Stoll in der Schäfergasse in Frankfurt am Main seine erste kleine Lederhandlung. Seit einem Vierteljahrhundert führt der promovierte Kaufmann Joachim Stoll heute das Geschäft in der vierten Generation. Längst ist der Lederwarenhändler auch im Internetgeschäft aktiv. Und Joachim Stoll macht sich als Vorsitzender des Einzelhandelsausschusses der IHK Frankfurt am Main Gedanken darüber, was man aus den letzten 100 Jahren Konsumgeschichte in den Innenstädten für die Post-Corona-Zeit lernen sollte.
Also die Stadt an sich wird sicher nicht sterben. Die ist, weiß ich nicht, 10.000 Jahre alt. Ich glaube aber, dass wir durch die Corona-Krise eine Strukturveränderung in einem Zeitraffer erhalten, wie wir uns das gar nicht vorstellen können.
Joachim Stoll möchte die Innenstadt von Frankfurt am Main künftig vor allem möglichst barrierefrei gestaltet wissen. Auch bei der Wohnungssanierung und dem Neubau, von dem er sich mehr im Zentrum wünscht. Dabei knüpft man in Frankfurt am Main gerade an den Charme der mittelalterlichen Gassen an. Die vor Baubeginn umstrittene neue Altstadt zwischen Dom und Römer wird 2 Jahre nach ihrer Eröffnung sehr gut angenommen. Rund 30 Häuser wurden dort auf den Grundrissen der mittelalterlichen Stadt rekonstruiert. Der Bauingenieur Matthias Leister war für die Kommune in den letzten Jahren für das Projekt verantwortlich. Es soll nun in das Umfeld ausstrahlen. So soll die Aufenthaltsqualität kleiner Plätze in der Innenstadt verbessert werden. Auch die Haupteinkaufsstraße Zeil soll ein wenig vom Flair der mittelalterlichen Mischung aus Wohnen, Gewerbe und Gastronomie abbekommen, hofft Matthias Leister.
Es war schon gedacht, die Altstadt mehr mit ihrer Umwelt auch als zweiten Schritt zu vernetzen. Wir werden auch den Domplatz noch machen.
Auch der Wirtschaftshistoriker Professor Christian Kleinschmidt von der Universität Marburg sieht die Zukunft der Innenstädte nicht bei eindimensionalen Malls oder puren Einkaufsstraßen wie der Zeil in Frankfurt am Main, sondern wieder eher durchmischt. Er beobachtet überdies die Renaissance einer Institution, die bereits vor 100 Jahren groß in Mode war. Die Markthallen im Stadtzentrum nämlich.
Die vor allen Dingen in der Zwischenkriegszeit, aber vor allen Dingen in den 50er Jahren, häufig sind die ja abgebaut worden. Wenn wir heute als Touristen nach Frankreich und Spanien fahren, dann freuen wir uns immer an diesen lebendigen, bunten Markthallen. Das sind ja regelrechte Touristenmagnete.
Aber auch die Markthallen sollten künftig möglichst barrierefrei sein. Das ist ein Fazit der Diskussionen über die Zukunft der Stadt in der Post-Corona-Zeit.
Und weitere Ideen hören wir dann morgen in unserer Serie zur Zukunft der Innenstadt. Der Einzelhandel geschlossen, nicht zum ersten Mal. Neben der Gastronomie, der Kultur und dem Freizeitbereich sind das derzeit die besonders betroffenen Bereiche. Und das zeigt sich auch anhand neuer Arbeitsmarktdaten vom Statistischen Bundesamt. Im vergangenen Jahr ist die Erwerbstätigkeit insgesamt zurückgegangen, zum ersten Mal seit 14 Jahren. Wen es besonders trifft, das hat sich Brigitte Scheutes angesehen.
14 Jahre Aufschwung am Arbeitsmarkt sind mit dem gerade abgelaufenen Jahr zu Ende gegangen. 44,8 Millionen Arbeitnehmer und Selbstständige hat das Statistische Bundesamt 2020 in Deutschland gezählt. Das waren knapp 500.000 weniger als ein Jahr zuvor. Der wesentliche Grund dafür war die Corona-Krise, sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg.
Der grundsätzliche Trend der Erwerbstätigkeit, der ging nach oben. Aber jetzt mit Corona, da wurden halt viele Arbeitsplätze gestrichen. Noch mehr sind allerdings durch Kurzarbeit gerettet worden. Trotzdem ging die Erwerbstätigkeit um mehrere hunderttausend Personen zurück.
So beschäftigten staatliche Arbeitgeber und die Bereiche Gesundheit und Erziehung gut 150.000 mehr Menschen als noch 2019. Die Zahl der Arbeitnehmer in der Baubranche legte leicht auf gut 2,5 Millionen zu, während die Beschäftigung in der Industrie im Gesamtjahr nach unten zeigte. Die größten Verluste verzeichneten aber die Bereiche Handel, Verkehr und Gastgewerbe, die 207.000 Menschen weniger beschäftigten. Das war ein Minus von 2%. Seit 9 Jahren schon geht die Zahl der Selbstständigen zurück. Inzwischen sind es nur noch 4 Millionen, ein Minus von 3,7%. Kurzfristig dürfte sich an diesem Arbeitsmarkttrend nicht viel ändern, meint Holger Bahr, Leiter Volkswirtschaft der DK Bank.
Wir haben gerade die Diskussion um die Verlängerung des Lockdowns, sodass für den Arbeitsmarkt das erste Quartal, wahrscheinlich auch das zweite Quartal, noch keine wirkliche Besserung mit sich bringt, sogar eher noch mal leichte Rückgänge auch bei der Erwerbstätigkeit. Der Arbeitsmarkt ist tendenziell ein nachlaufender Indikator. Erst für die zweite Jahreshälfte würden wir dann erste Zuwächse wieder in der Erwerbstätigkeit insgesamt bekommen, wenn wir dann hoffentlich auch alle durchgeimpft sind.
Allerdings lassen sich auch strukturelle Trends erkennen. Der demografische Wandel ist schon seit Jahren ein Thema. Dennoch stieg die Zahl der Erwerbstätigen über viele Jahre. Enzo Weber vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
Das lag daran, dass wir eine sehr hohe Zuwanderung seit knapp 10 Jahren hatten. Und das lag daran, dass vor allem immer mehr Frauen und immer mehr ältere Menschen am Arbeitsmarkt teilgenommen haben. Das hat sich rapide gewandelt im Jahr 2020. Da ist nämlich das Angebot an Arbeitskräften schlagartig um mehrere hunderttausend Personen gesunken. Das wird sich in diesem Sinne nicht fortsetzen, aber der demografische Wandel zieht nach unten. Also über die 2020er Jahre, da werden die Babyboomer in Rente gehen und damit wird das Erwerbspersonenpotenzial mittelfristig in Deutschland sinken. Das heißt, dann ist die Zeit immer steigender Erwerbstätigkeit auch vorbei.
Darauf sollte sich die Politik vorbereiten, meint Holger Bahr von der DK Bank.
Die Erhöhung des Renteneintrittsalters würde natürlich auch helfen, wenn es darum geht, das Erwerbspersonenpotenzial mittelfristig zu stabilisieren. Es ist zumindest eine politische Möglichkeit.
Ja, und diese Debatte läuft auch gerade wieder. Die Arbeitgeberseite spricht sich für einen späteren Renteneintritt aus. Die Gewerkschaft Verdi etwa, die stellt sich natürlich gegen diese Forderung. Der Bund gibt das Geld, die Länder planen und bauen. So war es bislang, wenn es um die Autobahnen ging. Seit dem 1. Januar allerdings ist die Autobahngesellschaft des Bundes zuständig, mit dem Ziel, schneller und effizienter zu bauen. Doch die neue Gesellschaft, die startet mit IT-Problemen. Für die Beschäftigten gibt es zu wenig Computer und auch die Höhe einiger Gehälter sorgt für Unmut. Nadine Lindner berichtet aus Berlin.
Es geht um die größte Reform der Autobahnverwaltung seit den letzten Jahrzehnten. Doch der Start der Autobahn GmbH ist holprig. Das gilt für IT-Systeme wie Personal. So müssten derzeit Arbeitszeiten per Hand erfasst werden und Autobahnmeistereien seien nicht ans IT-Netz angeschlossen. Computerarbeitsplätze fehlten und Daten aus den Bundesländern seien noch nicht ins neue Bundessystem eingepflegt. Darüber berichtet das Handelsblatt heute. Die Systeme würden schrittweise hochgefahren und seien bis März einsatzbereit, hieß es von Seiten eines Sprechers der Autobahn GmbH gegenüber der dpa. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums bestätigte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk die IT-Probleme im Kern, die Zusammenführung sei komplex und es gebe noch viel zu tun. Allerdings betonte das Verkehrsministerium, dass die Situation auf den Straßen, zum Beispiel beim Winterdienst, trotz Verwaltungsumstellung reibungslos laufe. Kern der Reform ist die Zentralisierung der Autobahnverwaltung. Statt bei den Ländern liegt die Verantwortung nun beim Bund in einer bundeseigenen GmbH. Das Ziel, Planung und Bau von Autobahnen soll effizienter, schneller und kostengünstiger werden. Die Länder, die bis zum Jahreswechsel zuständig waren, hätten diese Aufgabe mit sehr unterschiedlichem Ehrgeiz und Qualität ausgeführt, so die Begründung. Verkehrsminister Andreas Scheuer sagte vor dem Jahreswechsel im ZDF:
Ich setze einen Reformauftrag um das Autobahnnetz noch besser zu gestalten und die Verwaltung noch effizienter.
Außerdem sieht man in Zukunft viele Anforderungen auf die Autobahnen zukommen, die zentral besser bewältigt werden könnten. Dazu zählt der Aufbau von Ladeinfrastruktur für E-Autos sowie Datenverbindungen für das autonome Fahren. Dieser Punkt überzeugt, trotz aller sonstigen Kritik, auch die Opposition, wie den liberalen Verkehrspolitiker Oliver Luksic.
Gerade in solchen Themen Innovation, Verkehrsmanagement ist es, glaube ich, absolut notwendig, dass alles zentral aus einer Hand kommt. Das kann nicht von 21 Auftragsverwaltungen der Länder passieren.
2017, noch unter der Vorgängerregierung, gab es die Grundsatzentscheidung, die Verwaltung zu reformieren. Seit Frühjahr 2019 laufen die konkreten Planungen. Ursprünglich gab es auch Privatisierungsoptionen. Das wurde gekippt, die privatrechtliche Organisationsform der GmbH aber blieb. Aus der Opposition gibt es genau daran Kritik. Der grüne Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler beklagt mangelnde Transparenz.
Das Problem bei einer privaten Rechtsform als GmbH ist natürlich einfach die parlamentarische Kontrolle, die extrem schwierig ist.
Probleme bei der Autobahn GmbH gibt es nicht nur bei der IT, sondern auch bei den Kosten. Die laufen aus dem Ruder. Statt gut 40 Millionen Euro hat der Aufbau der Struktur über 300 Millionen Euro verschlungen, eine Verachtfachung der Kosten. Auch in den kommenden Jahren könnte es finanziell problematisch werden, denn es zeichnet sich ab, dass die mittelfristige Finanzplanung im Bundeshaushalt nicht ausreicht. Und dann müsste umgeschichtet werden. Das Geld für Straßenbau könnte dann in die Straßenverwaltung wandern. Eine schlechte Nachricht für die 13.000 Autobahnkilometer, von denen viele marode sind.
Nadine Lindner berichtete. Nach Deutschland folgt Portugal. Das Land hat am 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Und zwei Akzente, die die sozialdemokratische Regierung in Lissabon setzen will. Europa soll sozialer werden. Und mit Blick auf die wirtschaftlichen Beziehungen schaut Portugal vor allem nach Indien. Das Land erhebt nämlich hohe Zölle für Einfuhren aus Europa. Wie Portugal das ändern möchte, Oliver Neuroth über die wirtschaftlichen Schwerpunkte der portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft.
Die Corona-Pandemie hat auch in Portugal deutliche Spuren in der Wirtschaft hinterlassen. Die Arbeitslosigkeit ist auf knapp 9% gestiegen, die Staatsverschuldung auf einen Rekordwert von 131% der Wirtschaftsleistung. Umso dringlicher erwartet die Regierung in Lissabon, die rund 26 Milliarden Euro, die dem Land aus dem Corona-Hilfspaket der EU zustehen. Das Geld müsse schnell an die Mitgliedstaaten ausgezahlt werden, so Portugals Außenminister Augusto Santos Silva im Interview mit dem ARD-Studio Madrid. Wir hoffen, dass die portugiesische Präsidentschaft sowohl den neuen EU-Haushalt als auch die Corona-Hilfen rasch in Gang setzen kann. Zudem wollen wir die Rolle Europas als Global Player vorantreiben.
As a global player.
Das heißt, Portugal möchte die Handelsbeziehungen zu den USA, Südamerika und seinen ehemaligen Kolonien in Afrika ausbauen. Damit nicht genug. Die portugiesische Regierung setzt auf neue wirtschaftliche Verbindungen nach Asien. Konkret geht es um Indien, ein Land, in dem es europäische Firmen bisher schwer haben. Indien erhebt horrende Zölle auf Einfuhren, kaum ein europäisches Auto ist auf den Straßen dort unterwegs. Europäische Produkte sollten künftig stärker auf dem indischen Markt vertreten sein, erklärt Portugals Außenminister. Die Einheit der Europäischen Union der Welt gegenüber könnte geopolitisch ausgeglichener sein. Dazu müssen wir in den indopazifischen Raum blicken und den politischen Dialog mit Indien wieder aufnehmen, außerdem die Wirtschaftsbeziehungen. Indien ist die größte Demokratie der Welt, das sollten wir nie vergessen. So plant Portugal einen Indien-Gipfel im Mai. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern gelten als ausgezeichnet. Bis in die 1960er Jahre war Portugal Kolonialmacht im jetzigen indischen Bundesstaat Goa. Die Familie von Ministerpräsident Costa stammt von dort. Indien hat ihm die Ehrenstaatsbürgerschaft verliehen. Doch selbst wenn konkrete Handelsabkommen zwischen der EU und Indien zunächst schwierig zu erreichen scheinen, Indien will seine eigene Industrie schützen und stärken, selbst ein Wiederaufleben der Kontakte könnte für Europa nützlich sein, sagt Politologin Monika Dias von der Katholischen Universität Lissabon.
Schaut her, Indien, wenn ihr euch weiter verbündet mit Europa, über Europa kann man auch noch Südamerika kommen. Und man kommt auch sehr gut nach Afrika. Also diese Verknüpfungen, die sind eben ganz, ganz wichtig.
Doch die To-Do-Liste der portugiesischen Ratspräsidentschaft ist lang. Die Pandemiebekämpfung dürfte vieles in den Hintergrund rücken. Und so werde Portugal in der internationalen Handelspolitik wohl nur Akzente setzen können, meint Politologin Dias. Was Deutschland in seiner Präsidentschaft erreicht hat, sei schwer zu toppen, wie das neue Investitionsabkommen zwischen der EU und China, das auf den letzten Metern noch auf den Weg gebracht wurde.
Das war ja auch ein Vorteil vielleicht, dass es gerade Deutschland war mit der starken wirtschaftlichen Kraft. Portugal muss sich überlegen, was sind unsere Kapazitäten. Und Portugal sagt dann, gut, das Soziale oder das Globale, das ist eben für uns sehr wichtig.
Portugal hat eine Tradition in der Politik, Kompromisse zu suchen und sie zu finden. Und Regierungschef Costa gilt als begnadeter Verhandler.
Oliver Neuroth berichtete, Beschäftigte von Google und anderen Alphabet-Töchtern wollen sich in einer Gewerkschaft organisieren. Solche Anläufe hatte es schon mal in den USA gegeben und der Konzern hatte sich daraufhin von Beschäftigten getrennt. Markus Schuler berichtet.
Dylan Barker, Softwareentwickler bei Google und eines der Gründungsmitglieder, sagte, dies sei historisch, man habe die erste Gewerkschaft in einem großen Tech-Unternehmen von und für alle Tech-Arbeitenden gegründet. In einer Pressemitteilung machte die neue Vertretung darauf aufmerksam, dass mehr als die Hälfte der Menschen, die bei der Google-Mutter Alphabet arbeiteten, Leiharbeitskräfte seien, die nicht über die gleichen Arbeitnehmerrechte verfügten wie normale Google-Angestellte. Außerdem wurde kritisiert, dass ehemalige Führungskräfte, denen man sexuelle Belästigung vorgeworfen hatte, hohe Abfindungssummen erhalten hätten. Bei dem Suchmaschinenunternehmen hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Konflikte gegeben. Mitarbeitende, die versucht hatten, sich zu organisieren, wurden anscheinend gekündigt. Diesen Vorwurf hat auch die staatliche Arbeitsschutzbehörde NLRB bestätigt. Um allerdings ein Verhandlungsgewicht für Tarifverträge gegenüber dem Management zu erreichen, muss die Mitgliederzahl der neuen Gewerkschaft nun rasch wachsen.
Markus Schuler aus San Francisco. Und damit schauen wir auf die Börsenentwicklung. Jan Plate, Sie, unser Kollege, Sie kennen die Stände bei Dow Jones und DAX. Wie lief bzw. wie läuft denn der erste Handelstag des Jahres?
Zunächst mal die Weltleitbörse, die Wall Street, der Dow Jones, naja, gibt erstmal nach, fällt um fast 500 Punkte nach den Gewinnen des letzten Jahres. Da hatte ja zum Beispiel der Dow Jones auch etwas deutlicher zugelegt als der deutsche DAX. Während der DAX heute zunächst ein neues Rekordhoch erreicht hat bei 13.907 Punkten. Allerdings sind jetzt die Gewinne doch komplett zusammengeschmolzen. Der DAX im Grunde genommen nur noch mit einem hauchdünnen Plus bei 13.725 Punkten.
Und wie stehen die deutschen Autowerte da, jetzt wo die beiden Autobauer PSA und Fiat Chrysler fusionieren können? Die Aktionärinnen und Aktionäre haben jeweils den Zusammenschluss hier abgesegnet.
Und die Aktionäre von der Opel-Mutter PSA sowie die Aktionäre von Fiat Chrysler scheinen zufrieden zu sein. Die Aktien verteuern sich jeweils um rund 1,5%. Es entsteht ja dann als Stellantis der viertgrößte Autobauer der Welt. Und das macht vielleicht auch manchen Volkswagen-Aktionär nachdenklich, den bisher größten Autobauer der Welt. Die Anteilsscheine von Volkswagen, die verbilligen sich um fast 3%, stehen heute deutlich schlechter als die von BMW oder Daimler. Und noch der Blick auf den amerikanischen Elektroautobauer Tesla. Tesla mit einem überraschend hohen Fahrzeugabsatz im letzten Jahr, wie jetzt bekannt wurde, und die Tesla-Aktie mit einem Plus von rund 3%, knapp unter einem neu erreichten Rekordhoch.
Ja, Tesla und Rekorde, Ähnliches haben wir zuletzt ja auch beim Bitcoin gesehen, Rekordstände. Wie entwickelt sich denn die digitale Währung heute?
Da geht's mal schnell um ein paar tausend Dollar hin und her, weiter auf hohem Niveau, nicht weit vom Rekord entfernt. Der Bitcoin jetzt bei rund 31.000 Dollar und in diesem Zug auch gleich mal noch auf den Goldpreis geschaut. Der kann sehr deutlich zulegen, der Goldpreis notiert bei rund 1.940 Dollar.
Die OPEC-Staaten sprechen über die Ölförderung im Februar. Gibt's da schon etwas, was Sie hören?
Saudi-Arabien ist dagegen, den Ölhahn weiter aufzudrehen. Vom saudischen Energieminister heißt es, die Corona-Impfungen seien zwar ein großer Schritt, aber in manchen Bereichen sei die Ölnachfrage doch weiter schwach und fragil. Und das scheint auch manchen am Ölmarkt vorsichtig zu machen. Der Preis für die Nordseesorte Brent hat seine Gewinne von heute Morgen verloren. Der Ölpreis fällt auf 51 Dollar.
Dann schauen wir noch auf die Anleihen und auf den Euro.
Die deutschen Staatsanleihen, die waren heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei -0,60%. Und der Euro, der kann etwas zulegen. Der bleibt weiter stark gegenüber dem Dollar. Der Euro kann etwas zulegen auf 1,2272 $.
Und das war der Börsenbericht am ersten Handelstag des neuen Jahres heute von Jan Plate. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen um 17:30 die Nachrichten. Anschließend dann Kultur heute mit meinem Kollegen Stefan Keudehoff. Mein Name ist Sina Fründrich.